Jetzt bei Colloquium Medicine befassen wir uns mit dem Thema Depressionen Teil 1. Unsere Experten sind Professor Dr. Urs Gruber, Professor Dr. Jörg Spitz, Facharzt Peter Emmerich und Professor Dr. Harald Wallach.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen an meine Expertenrunde. Schön, dass ihr alle hier seid. Vielen Dank. Ja, wir steigen gleich ins Thema Depression ein. Und dazu erstmal die allgemeine Frage: Was wissen wir denn alles über diese Krankheit? Lieber Harald, darf ich gleich mit dir starten?
Wir wissen meistens zu wenig über alles, was wissen wollen. Aber was wir darüber wissen, ist, dass wir mindestens einigermaßen klar die Depression diagnostizieren können. Das ist auch schon mal was wert, ne? Also gestörter Affekt. Die Leute sind meistens sehr gedämpft, sehr traurig, gestörter Antrieb. Die Leute haben meistens keine Lust, irgendwas zu machen. Und die üblichen Dinge, die man so gern macht im Leben, von Freizeitaktivitäten, Hobbys, Arbeit bis hin zu sexueller Aktivität, ist sehr stark runtergefahren. Und wenn es schlimm kommt, dann haben sie auch Selbstmordgedanken und sehr stark eigenaggressive Tendenzen. Das sind so die symptomatischen Situationen, ne? Und was wissen wir über Depressionen anderweitig? Naja, da gibt's jetzt natürlich, wenn wir einen biologischen Psychiater hier hätten, der würde uns wahrscheinlich was erzählen über gestörte Transmittersysteme im Gehirn, von dem sich eigentlich in den letzten Jahren herausgestellt hat, dass es so nicht stimmt, ja? Also, weil es ist, ich glaube, das wäre jetzt meine Meinung, ich glaube nicht, dass Depression eine Gehirnkrankheit ist, so wie das immer wieder bezeichnet wird, sondern sie manifestiert sich natürlich im Affekt und im Antrieb und so. Aber das kann, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Ursachen haben. Wir haben ja hier Kollegen, die gucken sich das von unterschiedlichen Seiten aus an. Da würden wahrscheinlich die einen sagen, das ist ein immunologisches Problem, die anderen würden sagen, das ist ein Mikronährstoffproblem. Und ich würde vielleicht auch darauf hinweisen, dass Depression gerade in unserer Kultur so besonders stark ist, vielleicht auch deswegen, weil die Leute immer mehr den Zugang zu ihren eigenen Quellen und Wurzeln verlieren, ja, weil es auch durchaus eine existenzielle Komponente hat. Und vielleicht ist diese existenzielle Komponente in den letzten Dekaden vielleicht sogar noch stärker geworden, weil unsere Kultur eben sehr stark auf materielle Werte fokussiert, und dadurch werden alle inneren Werte und auch der Zugang zu unserer eigenen Spiritualität und zu unseren inneren Wurzeln verlegt. Und das, glaube ich, ist ein nicht so unterschätzender Faktor. Aber das ist jetzt natürlich meine spezielle Sicht auf die Depression, ne?
Lieber Jörg, hast du da Ergänzungen noch aus deiner?
Ja, ich würde mich mal zurückhalten, erstmal den Kollegen einen Vortritt geben, weil ich habe eine etwas provozierende These.
Ja, gut. Ich bin schon ganz gespannt, da komme ich gerne später noch was auf dich zurück. Ja. Lieber Urs, was meinst du, wo ist eigentlich die Grenze zwischen wirklicher Depression oder vielleicht auch schlechte Laune, Verstimmung? Was ist noch eine Phase, vielleicht deiner Sichtweise aus? Oder wann ist man wirklich schon drin?
Das ist für mich gar nicht so einfach jetzt zu beantworten. Ich glaube, der Harald hat es schön gesagt, um eine Depression tatsächlich dann zu diagnostizieren, braucht es ganz bestimmte profunde Kenntnisse, glaube ich, die der klinische Psychologe oder der Psychiater dann machen wird. Aber es gibt bestimmt nicht jemand kommt auf die Welt und dann quasi am anderen Tag hat er eine schwere Depression, sonst ist was ganz Spezifisches passiert, sondern es scheint, als ob da etwas heranwächst. Ich habe mir vorhin auch kurz einfach in Gedanken überlegen, sagen, okay, wo ist da die Kippe zwischen, geht es jetzt in eine schwache oder mittelschwere Depression oder geht es da in eine Ausgebranntheit? Das hat sich so angehört. Kann man da vielleicht was unterscheiden? Das ist das eine. Und das andere, die Schwierigkeit, wenn ich jetzt vor 20 Jahren anschaue, wie da bestimmte Systeme für mein persönliches Belohnungssystem, das vielleicht im Kopf ist, wenn ich das jetzt genährt und gefüttert habe, wie wird das gefüttert? Kommen wir vielleicht noch später dazu und heute betrachte, wie das versucht wird zu nähren, quasi, vielleicht durch neue Medien, ohne dass da haptisch irgendwas mit dabei ist. Das könnte mit ein Grund sein, warum dass die Depression vielleicht auch in anderen Altersdekaden jetzt im Moment sehr, sehr stark wächst.
Danke.
Ja, beim älteren Menschen haben wir häufig auch die lavierte Depression, ja, die versteckte Depression, wo dann auch vielleicht immer gefragt wird, ja, ich kann von meinem Körper nicht mehr das leisten wie zuvor. Ja, zum Beispiel eine Krämerfrau, die stand von morgens um 6 bis abends um 8 in ihrem Laden, hat eingekauft, ging auf den Markt, hat alles zubereitet. Und plötzlich geht natürlich mit 80 auch die Kraft deutlich zurück. Wird sie jetzt darüber vielleicht traurig? Ja, sind es die Umstände? All diese Dinge können ja mit auf dieses Krankheitsbild einwirken. Ja, es könnte aber auch eine Beziehungsgeschichte sein. Zum Beispiel der Ehemann stirbt. Ja, man hat immer ausgemacht im Vorfeld, erst stirbt sie, dann stirbt er oder umgedreht. Das finde ich immer so toll, wenn so Ehepaare dann sagen, wie kann meine Frau oder mein Mann sterben? Wir haben es doch ganz anders ausgemacht. Jetzt bin ich allein. Ja, das ist eine Situation, da sagt, ihr seid aber lustig. Ja, ihr könnt doch das nicht ausmachen. Gibt ja von oben vielleicht noch andere Kräfte, die da einwirken. Aber das ist so etwas, man ist dann plötzlich enttäuscht. Das ist eine Intention, dass man sagen kann, jetzt bin ich allein, was soll ich machen? Mein Mann hat oder meine Frau hat immer alles gemacht. Sie war so eine tolle Autofahrerin oder mein Mann hat das ganze Geld verwaltet. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich ans Bankkonto rankomme. Na, also diese Umstände führen manchmal in so eine Situation, wo man dann sagt, ne, ich bin jetzt vielleicht traurig, weil etwas nicht geklappt hat, bin aber am nächsten Morgen wieder ausgeglichen. Ja, das ist eine Gemütsveränderung, aber bei dieser Depression geht es viel, viel tiefer. Und ich denke, die meisten kommen selber aus der Situation nicht raus, müssen aber erstmal erkennen, dass sie diese Krankheit haben und brauchen dann Hilfe vom Fachmann. Und da sage ich immer, wir haben die Chance in unserem Gesundheitssystem, dass man mal professionelle Hilfe annehmen kann, um zu schauen, was kann ich ändern, welche Umstände haben dazu geführt und was kann ich dann selber dazu beitragen.
Ja, es sind viele Schicksalsschläge, die du hier auch angesprochen hast, und auch große Veränderungen im Leben eines Individuums. Ja. Lieber Jörg, geh mal in die Provokation rein. Ja.
Ich habe also eine ganz andere These, wobei das keine These ist und auch nicht von mir stammt, sondern in Australien gibt es eine junge Psychotherapeutin, die hat vor circa 5-6 Jahren ein Institut für Ernährungspsychiatrie gegründet. Und eine internationale Gesellschaft für Nutrition Psychiatry. Und die hat eine sehr interessante Studie gemacht. Sie hat 300 depressive Frauen gehabt und hat dann gesagt, wir können an Depression nicht viel machen, das wissen wir ja, aber ich habe mal eine Bitte an euch. Es heißt immer, die Menschen sind nicht in der Lage, ihre Ernährung umzustellen. Ich würde euch bitten, und die halten das auch nicht durch, ich würde euch bitten, ein Jahr lang, die eine Hälfte, euch mediterran zu ernähren. Und wir wissen inzwischen, dass die mediterrane Ernährung antiinflammatorisch ist. Aber die wussten das eben nicht und haben gesagt, okay, wir machen das. Die eine Gruppe hat also umgestellt auf eine gemüsereiche, olivenölreiche Ernährung und die anderen haben so ein bisschen Yoga sowas gemacht. Nach einem Jahr hat sie die wieder an Land gezogen und hat gesagt, na, habt ihr durchgehalten? Und kam raus, also die Frauen waren tough. Zu 95% haben die ihre Ernährung beibehalten, ein ganzes Jahr. Und dann hat sie also als Psychiaterin ihr Inventory rausgeholt, hat die getestet wieder und siehe da, 40% der Frauen, die ihre Ernährung umgestellt hatten, hatten keine depressiven Symptome mehr. 40%. Und die anderen, da waren etwa 15%, waren gebessert. Und dann ist also auf diese These weiter aufgebaut worden und gesagt worden, offensichtlich führt die Inflammation im Körper, die Entzündung im Körper, auch zu einer Entzündung der Gehirnzellen. Und dann wird aus der ganzen Geschichte plötzlich etwas sehr, sehr Einfaches. Es gibt keine Geisteskrankheiten. Der Geist kann nicht krank werden, sondern die Hirnzellen werden krank, die aber als Gehirnzellen eine andere Aufgabe haben als die Leberzellen und die Muskelzellen. Und das, was an Funktion ausfällt, was an Funktion gestört ist, macht dann die Symptome. Ob derjenige jetzt eine Depression bekommt, ob er auf die Dauer eine Demenz entwickelt oder ob er ein Parkinson bekommt, kommt auf die Art der Voraussetzung in seiner speziellen Umgebung an, was er noch für zusätzliche Faktoren hat. Aber es sind immer die Gehirnzellen, die krank werden und die Auswirkung geht natürlich in den Geist, weil die Gehirnzellen produzieren, beeinflussen den Geist. Und wenn dieser Einfluss schlecht ist, dann habe ich auch einen kranken Geist. Und wenn die Hirnzellen gut sind, dann habe ich einen gesunden Geist. Und wir haben jetzt gerade vor kurzem, 4 Wochen, 6 Wochen her, eine ähnliche Publikation gehabt über die Demenz. Das waren Patienten, die eine kognitive Beeinträchtigung hatten, kann man ja heute sehr schön messen. Die hat man auch mit verschiedenen Lebensstilmaßnahmen, und das ist der Crack, mit mehreren Maßnahmen versorgt. Und dann gesagt, schaut hier, Das sind die, nach einem halben Jahr, das sind diejenigen, die nichts bekommen haben, die sind weiter verschlechtert und die anderen sind sogar gebessert worden. Also sie haben nicht nur die kognitive Beeinträchtigung aufgeheilt, sie haben sogar wieder verbessert. Und dann kam aber der Knüller, sie haben nicht nur die Lebensstilveränderung gemacht, sondern es kam so eine Latte von Supplementen. Angefangen von Vitamin D, über Omega 3, über Q10 und. Das heißt also, sie haben diesen Körper, diese Gehirnzellen optimal versorgt und siehe da, sie funktionierten wieder besser. Also das ist eine Botschaft, die ich rausgeben möchte und sagen, wenn wir den Körper, und zwar eben eine holistische Botschaft, wenn wir den Körper insgesamt besser stellen, dann haben wir auch eine Möglichkeit, den Gehirnzellen was Gutes zu tun und damit eben psychische Erkrankungen, wo wir ja sonst immer den Eindruck hatten, da haben wir kaum eine Chance dran zu kommen, auch daran was auszurichten.
Naja, das stimmt sicher, ne?
Eine frohe Botschaft,
ja. Naja, das stimmt sicher, dass das einen wichtigen Aspekt hat. Aber ich finde, wir sollten auch immer wieder dran denken, wenn wir gewissermaßen jetzt nur holistisch mit Mikronährstoffen und Ernährung oder so arbeiten.
Nicht ja? nur. Nein.
Eben, ich meine nur, das ist sicher eine wichtige Basis, ne? Ja. Aber wir müssen, glaube ich, immer auch drauf gucken, dass wir eben den Menschen in seiner ganzheitlichen Situation sehen, also in seinem sozialen Eingebundensein. Ich glaube, jemand, der in einem doofen Job ist, mit Verlaub, ne, der kann so viel Mikronährstoffe und mediterrane Diät zu sich nehmen, der wird vielleicht trotzdem depressiv, weil er eben in einem sozialen Umfeld ist, das nicht förderlich ist.
Also das ist das, was ich jetzt gerne hätte, dass wir akzeptieren, dass der Mensch ebenfalls ein artgerechtes Milieu braucht. Hat er ein artgerechtes Milieu, wo die ganzen Sozialfaktoren mit reingehören, plus die Mikronährstoffe, plus die Sonne und so weiter, dann kann der optimal sich dieses Milieus bedienen und ist optimal ausgerichtet. Hat er aber Defizite oder negative Einflussfaktoren, dann dekompensiert das System, früher oder später. Ja. Also von daher ist eine Arbeitshypothese, denke ich mal, die sehr interessant ist. Wir haben jetzt den Kongress für Psychoneuroimmunologie gehabt, mit der Unterschrift der heilende Geist. Ja. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir diesem Geist auch zuarbeiten können und nicht nur der Pumpe oder der Leber oder Muskulatur mit entsprechenden Maßnahmen, ich denke, dann haben wir eine gute Basis, wieder ein Stück weiterzukommen im holistischen Ansatz.
Genau, ja. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man eben all diese Ebenen bedenkt, berücksichtigt und als ineinander
verwoben
ja. oder miteinander verbunden ansieht.
Ja, ne? Absolut, ja.
Liebe gesundheitsbewusste, krankheitsgeplagte und lösungsinteressierte, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. In über 60 Sendungen präsentieren wir Ihnen unsere ganzheitsmedizinischen Ergänzungen zu den bestehenden medizinischen Leitlinien. Jede chronische Erkrankung wurde in 2 Sendungen mit bis zu 8 Experten ausführlich und tiefgehend diskutiert. Diese beiden Episoden bieten Ihnen eine umfassendere und ergänzende Perspektive auf die jeweilige Krankheit und bietet Ihnen somit auch die Möglichkeit, aktiv an Ihrem Genesungsprozess mitzuwirken und in Zusammenarbeit mit Ihrem behandelnden Arzt zu besprechen. Die Zusammenfassungen der beiden Sendungen finden Sie auf unserem Portal unter dem Menü Akademie. Profitieren Sie von echtem Expertenwissen und vertieften Sichtweisen auf chronische Erkrankungen. Darüber hinaus erwartet Sie ein umfangreiches Archiv von über 7000 Sendungen zum Thema Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Wir freuen uns sehr, Ihnen mit diesen Sendungen eine wertvolle Dokumentation zur Verfügung stellen zu dürfen und wünschen Ihnen von Herzen alles Gute.
Weil die Tendenz ist ja immer die, dass wir dann sozusagen auf der Ebene, auf der wir uns gut auskennen, immer nur darum operieren. Ja, Watzlawick, ja. Für den, der nur einen Hammer hat, ist alles ein Nagel.
Alle Nagel auf. Ja, absolut, absolut. Ja.
Ja, das waren jetzt gerade 2 richtig spannende Sichtweisen. Zum einen wirklich auch zu sagen, hey, über den Körper geht extrem viel, was schlussendlich die Auswirkungen in der Psyche hat, aber auch wieder die Sichtweise, hey, das Umfeld, die Schicksalsschläge, was das alles für einen Einfluss hat. Also ich finde das echt spannend, dass man es jetzt wirklich von allen möglichen Seiten hier zusammen einen Faden spannen kann.
Es sind keine Gegensätze. Wir haben gesagt, man muss es als Synopse sehen. Und wir sind eben einmal im Paradies gewesen. Da haben wir alles gehabt. Und das war uns aber nicht genug. Da hat es die ersten Narzissten gegeben, die sind dann ausgezogen und absichtlich schmutzige Leder und haben gesagt, das können wir alles viel besser. Und haben angefangen mit Ackerbau und Viehzucht. Und siehe da, es gab Nahrung in Hülle und Fülle. Aber diese Nahrung war nicht das, was wir brauchten. Damit hat die Zivilisation angefangen. Und jetzt frisst diese Zivilisation ihre Kinder. Ja. Amerika seit Jahrzehnten das leuchtende Vorbild, was man alles machen kann. Seit 3 Jahren ist die Lebenserwartung in Amerika rückläufig. Ja. Die vergiften inzwischen ihre Bürger so konsequent, einschließlich Fluor im Trinkwasser und solche Sachen, dass selbst der tolle menschliche Organismus nicht mehr klarkommt. Es geht bergab. Ja. Und wir sind inzwischen da, dass unsere Lebenserwartung auch nicht mehr zunimmt, sondern wir sind so gerade an der Kante. Demnächst wird es auch da abwärts gehen. Und es ist in allen Ländern, in den Schwellenländern, die uns nachfolgen, Indien, China und so, genau die gleichen. Vor 20 Jahren, 30 Jahren waren die chinesischen Kinder noch am Verhungern und heute haben die dicke Bäuche, Brillen auf den Augen, genauso wie wir. Es ist nur eine Frage der Zivilisation, der Änderung der Umwelt, in der wir leben und dann haben wir die Probleme weltweit. Ja.
Für mich vielleicht auch, wenn ich das auch mit einer anderen Fragestellung vielleicht noch mit unterstützen. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt Widersprüche gehört, aber was ist denn, wenn ich jetzt mal völlig angesetzt denke? Wenn ich jetzt ein Beispiel, ich stelle mir jetzt selbst vor, oh, ich habe mal das Bein gebrochen jetzt zum Beispiel, dann wird mein Körper natürlich Symptome haben oder eben mir Zeichen geben. Die Zeichen sind, dass es vermutlich enorm schmerzt, wenn ich jetzt dort trotzdem draufstehen würde. Also er bewegt mich mit seinen Zeichen, indem er sagt, stell jetzt ruhig, das pumpt weniger, wenn ich den Fuß hochhebe. Und also er zeigt mir alles, was ich jetzt eigentlich tun sollte, damit eine Heilung, wie auch immer, oder eine Rekreation wieder stattfinden kann. Wenn ich das Ganze jetzt mal übertrage auf eine Depression, also ich bin bedrückt quasi, und dann gibt es dann die verschiedenen Kategorien, und ich würde mal die oberste Kategorie, also wirklich diese schweren Depressionen, im ersten Moment mal rauslassen, weil ich meine, die brauchen wirklich professionellste Hilfe, was auch immer das dann ist, so. Dann würde ich sagen, okay, welche Zeichen sind denn da, wenn es den Menschen so und so gibt, dann kann ich eigentlich Umstände halber, die ganze Kultur und die sozialen Aspekte kann ich gar nicht außer Acht lassen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich sage, okay, Depression heißt, ich bin niedergedrückt, vielleicht somatoform bin ich so weit, dass ich mag jetzt nicht joggen, auch wenn es durch den Wald wäre, was mir gefallen würde, ich mag nicht. Das Licht stört mich, ich mache die Storren runter, ja, jetzt sitze ich noch im Dunkeln und essen mag ich erst recht nicht, zum Beispiel. Und dies und jenes, das sind das Zeichen, um zu sagen, eigentlich müsste man den Menschen jetzt begegnen, im Sinne von Beobachtung, ich bin da, aber ich tue gar nichts mit dir. Da gibt es übrigens sehr gute Studien aus Amerika darüber. Ich tue gar nichts mit dir. Ich bin einfach da, damit du diese Zeichen einlösen kannst, für eine kurze Zeit natürlich, oder was auch immer, dann kurze Zeit. Wäre nicht das auch denkbar möglich? Was fordert der Mensch eigentlich? Es sei denn, es ist so weit, dass man sagt, jetzt geht in eine Art Selbstgefährdung. Jetzt müssen wir ihm unbedingt damit raushelfen.
Gute Frage, ne? Aber ich weiß nicht, ob jetzt bei der Depression, ob wir das gut vergleichen können, weil Beinbruch oder eine Fiebererkrankung oder so, das sind ja alles akute Zustände, bei denen sich der Körper selber hilft, wenn man ihn in Ruhe lässt, ne? Oder wenn man ihm diese Stütze gibt. Aber das würde ich, glaube ich, von sowas wie einer Depression unterscheiden wollen, weil diese Symptome, die helfen den Leuten ja nicht, ja? Also das ist eigentlich eher so ein, ich würde sagen, ein Mangelsymptom, wo irgendwas passieren muss. Und oftmals sind die Leute nicht in der Lage, das selber in die Wege zu leiten. Ich meine, wenn jemand jetzt mal in die Psychotherapie kommt, hat er schon mal einen wichtigen Schritt getan. Ne? Aber da dieser Tendenz nachzugeben, jetzt einfach mal hinzulegen und nichts zu machen und zu warten, bis es besser wird, das ist, glaube ich, hier keine gute Idee.
Ja. Also ich denke, diese Mangelthese ist ganz, ganz intensiv und zieht sich durch alle Krankheiten durch. Es gibt die Kardiologen in Leipzig, haben vor 10 Jahren auch ein Experiment gemacht. Die hatten 100 Patienten, die alle nachgewiesen waren per Angiographie, eine Stenose hatten von einem Gefäß. Und dann haben sie irgendwie mit den Leuten gesprochen oder haben Pinchen gezogen. Jedenfalls sind 50 nicht operiert worden.
Die sind also nicht Lege 8, ist versorgt worden. Die anderen haben das Cent bekommen. Die, die nicht versorgt worden sind, hat man gesagt, bewegt euch mal ein bisschen, hat sie angeleitet, andere Ernährung zu machen, und dann sind die entlassen worden. Nach zwei Jahren hat man sie wieder eingeholt und hat gefragt, wie geht's euch denn? Da waren von den Operierten 60% beschwerdefrei. Eine einzige Maßnahme, 60%, Marker, schon gut. Die nicht operierten waren zu 72% beschwerdefrei, sind in die Kinnladen runtergefallen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Dann haben sie den Blut abgenommen. Und was war? Die Entzündungsfaktoren, bei denen die nicht therapiert worden sind, sondern eben mit Lebensstilmaßnahmen, Entzündungsfaktoren runter. Und wir wissen, die Gefäßveränderungen sind auch entzündlich bedingt. Und damit war die ganze Pumpe behandelt worden. Und von daher waren noch andere Gefäßveränderungen rückläufig. Die haben dann gesagt, boah, das machen wir jetzt mit 1000 Patienten. Die Studie hat es nie gegeben. Die passt nicht in die Kardiologie. Ja, also man kann sehen, wenn man dem Körper die Hilfsmittel gibt, die er braucht, dann kann er selber. Aber wenn er die nicht hat, dann kann er einfach nicht. Und dann kann man den noch so lange psychotherapeutisch beraten oder mit dem Stent versorgen. Es reicht nicht aus, wenn er in die Selbstheilung kommt. Und wir alle kennen den inneren Arzt, es gibt nur die Selbstheilung, dann sagt er, es ist in Ordnung. Ja. Wer zu wenig Luft in seinem Reifen hat, der kann noch so sauber steuern, er geht in der nächsten Kurve, geht da raus. Tue ich Luft in den Reifen, führt die Karre wieder sauber geradeaus. Ja. Also ich bin von diesem Konzept so überzeugt, weil es passt an allen Ecken und Enden. Selbst die Krebskrankheiten. Wir haben keine genetischen Probleme, primär. Sondern wenn die Zelle keine Energie hat, dann kann sie ihre Reparatur der Gene nicht durchführen. Wir haben 4 Reparaturkolonnen von Genen. Jede Sekunde passieren die Schäden, nur die Natur bügelt das wieder aus, wenn sie die Ressourcen hat. Hat sie die Ressourcen nicht, kommst du Genschäden und irgendwann habe ich eine so geschädigte Zelle, dass sie entartet und als Krebszelle läuft. Also dieser Mechanismus ist immer wieder einsetzbar und ich glaube, der wird uns in Zukunft sehr, sehr viel weiterhelfen, die Menschen wieder in andere Bahn zu bringen. Ja.
Ich würde ja gerne noch überleiten, nochmals kurz in die Diagnose reingehen. Gerne auch gleich mit einer persönlichen Geschichte. Als ich noch ein Angestelltenverhältnis hatte, dort war ich immer wieder krank, sprich ich musste auch beweisen, dass ich wirklich krank war, musste auch zum Arzt. Der hat dann nicht so schnell was gefunden, hat dann relativ schnell eine Internetseite aufgerufen, mir was ausgedruckt, ich soll doch das ausfüllen. Ging dann auf einmal um Depression und da habe ich mich natürlich auch komplett falsch verstanden gefühlt. Auf der jetzt rückwirkend denke ich, ja, okay, er hat noch vielleicht ein bisschen an was anderes gedacht. Ja, für Betroffene vielleicht einfach da irgendwas rauszufinden, um zu merken, okay, hat er sich vielleicht zurückgezogen, dass er auch sich mit durch diese Frage mit sich selbst in Verbindung setzt oder auch mal ja, eine Reflexion macht. Aber ich denke, die meisten, die wirklich eine starke Depression haben, die merken das vielleicht gar nicht so wirklich, dass sie eine Depression haben. Es ist ja so dieser schleichende Prozess, was wir jetzt ein bisschen gehört haben. Man zieht sich immer mehr zurück. Vielleicht sind die Gedanken auch ganz woanders, eher auf die Problematik, nicht auf der Lösung. Wie, sagen wir, ich wäre jetzt der Depressive, wie soll ich das erkennen oder was soll geschehen, damit ich überhaupt jemand aufsuche? Ich sehe da ein relativ großes Problem. Wie kommt jetzt diese Person, die eine Depression hat, zur Hilfe überhaupt? Ist das die Aufgabe vielleicht des Umfelds oder wie erkenne ich das?
Naja, normalerweise würde sich jemand, der wirklich ein großes Problem hat, an seinem Leidensdruck erkennen, dass er irgendwas machen muss, ne? Und wir diagnostizieren ja immer in Kategorien, wir ziehen Schubladen auf und packen die Leute rein und schreiben was drauf. Ne? Aber das Leben ist kontinuierlich. Ja. Und das ist natürlich immer so ein gewisses Dilemma, würde ich sagen. Ne? Weil vermutlich ist es schon so, das geht langsam. Aber irgendwann merken die Leute, hoppla, ich bin nicht mehr die oder der, der ich früher mal war. Ne? Und das wäre, glaube ich, der Punkt, wo jemand dann eben sagt, ich muss jetzt irgendwas machen oder irgendjemand fragen. Ich glaube, merken tun die Leute das schon. Die Frage ist einfach, was machen sie dann und wo gehen sie hin?
Ja, habe ich einen vernünftigen Hausarzt, dann kennt er die Depression. Er muss sie ja nicht selber diagnostizieren, er kann sie dann entsprechend zum Psychiater und Neurologen schicken. Und da gibt es sogenannte Instrumente, mit denen man sehr sorgfältig recherchieren kann, so einen geringen Mist aus. Also das ist nicht das Problem, die zu erkennen. Nur die Therapie war das Problem. Und wenn wir jetzt sagen, okay, du Schauen wir doch mal nach. Wir können ja inzwischen auch sehr vieles messen. Wir können Omega-3 messen, können und so weiter und so fort. Und dann kann man sagen, probieren wir das mal. Diese Lebensstilmaßnahmen sind ja Gott sei Dank nebenwirkungsfrei, im Gegensatz zu Medikamenten. Dann kann man sagen, mach mal für 4-6 Wochen das und dann erzählst du mir, wie du dich fühlst. Aber der Nachweis, das war eigentlich, als das System noch halbwegs funktionierte, vollkommen klar. Man hat den Hausarzt, ist mit seinen Wehwehchen zum Hausarzt gegangen und der hat dann gesagt, okay, das kann ich selber oder ich schicke zum Spezialisten. Das hat viele, viele Jahre funktioniert. Wenn man heute 6 Wochen braucht, um überhaupt zum Hausarzt zu kommen, ist das System natürlich nicht mehr so effektiv, ne?
Ja gut, aber die Frage ist ja, traut er sich dorthin? Traut er sich, dem Arzt zu öffnen? Wenn das Vertrauen zum Hausarzt gar nicht gegeben ist, dann wird der Patient diesen Weg erstmal meiden. So, und das ist es ja, was wir heute haben. Der klassische Hausarzt wird immer weniger. Ich sehe es jetzt in Pforzheim, wir waren vor Corona 54 Hausarztpraxen und jetzt sind wir 21. Ja, ist der Wahnsinn, die Patienten werden plötzlich jetzt krank. Ja, braucht eine Krankmeldung wegen banalen Infekt, ist ein Wahnsinn. Ich habe manchmal 10, 20 Menschen pro Stunde im Empfang stehen morgens, die einfach nur ein grippaler, banaler Infekt haben, aber sich nachweisen müssen, dass sie halt krank sind und nicht zur Arbeit können. Fieberhaft, okay, aber daran will ich ja sehen, also unser Gesundheitssystem ist mehr als am Kippen oder ist schon gekippt. Das Interessante ist aber, wo habe ich das Vertrauen, ne? So wie ja gerade angesprochen worden ist, der Patient spürt, irgendwas ändert sich an seinem körperlichen, mentalen Zustand. Aber wo geht er hin? Spricht er dann das Umfeld an? Er will doch nicht noch den Ehepartner belasten oder Freunde, ja? Darüber spricht man ja nicht. Es ist ja immer so, das Psychische hat ja immer noch so...
Ist ja manchmal das Problem, ne?
Ja, manchmal, ja. Oder auch bei Kindern, die so ADHS oder sowas haben, das, ich sage meistens, ist nur eine Kopie von der Familie, ein Abbild, wie es dazu geht. Ja. Keine Ordnung, aber wenn man das der Mutter oder dem Vater sagt, oh, da ist ja großes Geschrei, ja. Aber das sind ja genau die Situationen oder das Problem, das sich ja für den Betroffenen stellt. Wo gehe ich jetzt hin mit meinem Anliegen? Gleich zum Psychiater oder Psychotherapeut, das ist ja noch größere.
Einen Termin.
Da kriegt er zweimal,
sechs halbes Monate
Jahr.
Wartezeit.
Ja, okay. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Und irgendwelche ich kann ja nur als Hausarzt einen akuten psychiatrischen Patienten in die entsprechende Psychiatrie einweisen. Aber soweit ist er der Patient nicht, sondern er hat ja nur eine Verstimmung. Also er ist ja nicht hochgradig manisch oder sonst was oder suizidal. Das heißt also, im Umkehrschluss ist es für den Patienten äußerst schwierig. Und da ist jetzt natürlich die Frage, was können wir dem an die Hand geben?
Man muss sich passen. Ja. Muss ich passen. Ich bin gerne bereit. Oder
Praktiker, ja, aber wie gesagt, auch mein das Kontingent, was man machen kann. Ich kann auch nur von morgens 8 bis abends um 6 arbeiten und dann ist irgendwann mal Schluss. Ich habe 200 Patienten, chronisch Kranke, die zu mir kommen wollen. Die habe ich auf der Warteliste. Ja, dann kam letzt einer aus Frankfurt angereist und hat gesagt, ich müsste jetzt seinen grünen Star behandeln. Ja, dann habe ich gesagt, gut, aber wir haben hier Termine und ja, das wäre eine Unverschämtheit und ist wieder abgezischt. Ja, ich kann doch nirgends hingehen und sagen, machen Sie mal meinen grünen Star weg. Allein schon mal die Grundhaltung ist ja auch schon völlig, ja.
Aber das System ist ja ausgelegt. Wir haben ja nicht zufälligerweise vor 20 oder 30 Jahren die sprechende Medizin abgeschafft. Ja, da haben damals ein paar Kollegen, die haben 28 Stunden am Tag Besprechung abgerechnet, ja, schwarze Schafe, statt die zu erschießen, haben die sprechende Medizin abgeschafft. Ist das bescheuert?
Ja.
Es war bewusst, damit das System eben nicht mehr funktioniert.
Gut, aber viele Klinikärzte sagen, wir machen das in der Klinik nicht. Ja, also die machen halt Chirurgie, akute Intervention, wenn der Patient reinkommt. Deswegen Homöopathie weg, machen wir nicht in der Klinik. Ne? Dann die andere Sache ist Substitution Omega, Vitamin D, ist doch Kokolores, brauchen wir hier jetzt nicht. Wirkt auch nicht so schnell, müssen wir ehrlicherweise geben. Und die waren jene, die gesagt haben, sprechende Medizin kostet Geld, das hätten wir gerne in die Klinik verlagert, also her mit der Kohle und das andere abschaffen.
In der Klinik auch aus. Ja, wir haben kurze Zeit danach haben wir DRGs bekommen. Diagnose, ja. Zone, Faltpauschalen. Null und Null. Da haben wir Fließband eingeführt in den Kliniken. Es funktioniert nirgendwo mehr. Wir haben daraufhin eine Frage, was können wir tun? Ja. Wir haben bei uns in der Akademie einen Fragebogen nach Lebensstil entwickelt. Das sind 20 Fragen, da kann der Patient durchgehen. Dann kriegt er als Ergebnis, kriegt er einen großen Sicherheitsschirm gezeigt, wo seine Defizite sind. sowohl im emotionalen als auch eben nahrungsmäßig. Und dann kann er sehen, kann er anfangen, kann er anklicken, dann kriegt er Empfehlungen, was er tun kann. Das geht außerhalb des Medizinsystems. Es bleibt in seinem Bereich, sind Maßnahmen, die er auch verantworten kann. Dann kann er sehen, ob er damit weiterkommt.
Weil das wäre andere Hilfe
kriegt er nicht.
Ja.
Es ist eine fatale Situation. Ja.
Das glaube ich auch, das ist immer diese Schwierigkeit, also von den Leuten, die ich kenne, die jetzt auch verstimmt sind oder depressiv sind, wenn ich mit ihnen spreche und sage, ja, wissen Sie, ich war der Letzte, der es gemerkt hat, eigentlich. Also wenn ich noch so weit bin, dass ich kann reflektieren, habe ich jetzt die Ernährung und, also Lebensstil finde ich absolut das wichtig, das soziale Umfeld, alles, was ich mittragen kann. Wenn das stimmt, dass die Leber ein Entgiftungsorgan ist, dann ist das Gehirn vielleicht ein Beziehungsorgan mit, gibt's ja diese Aussagen, dann ist also, sind Beziehungen ja also ungemein wichtig, um diese Lebensstil- oder ordnungstherapeutischen Aspekte mit anzuschauen. Das heißt, aber für das gibt es keine Anlaufstelle. Was soll ich zum Doktor? Ich habe auch eine Geschichte gehört, hat mir eine Mutter erzählt. Sie war beim Hausarzt mit ihrer Tochter, die ist 13 und die ist zum merkwürdig verstimmt mit 13. Und da geht uns vielleicht was durch den Kopf. Ist es eine Phase im Leben, die sowas, Krisen mit sich bringt, bei hormonellen Umstellungen und so weiter. Und der Hausarzt konnte vielleicht auch gar nichts anderes machen mit dem, ja, ich kann das Blut kontrollieren und schauen, ob sie gesund ist. Mehr kann ich dann so nicht tun, weil das sind Entwicklungsschritte vielleicht. Die werden ja dann normal, in Anführungszeichen. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe und sage, okay, es gibt also keine Anlaufstelle, dann wäre aus meiner Sicht wäre das Beziehungsnetz sehr, sehr wichtig, dass man da tatsächlich auch Feedback zurückgibt. Dann sagen, mir ist dies jenes aufgefallen, du lässt immer die Mahlzeiten aus, du bist abends gesagt, ich kann nicht, du bist 30 und gehst um 8 schlafen, weil du sagst, ich kann nicht mehr und so weiter. Dass man da vielleicht darauf aufmerksam macht, weil einem die Person wichtig ist, das ist die eine Seite. Und es gibt diese Studie, die ich ja vorhin ganz kurz erwähnt habe, ich fand ich sehr, sehr interessant, weil man da Personen, die an einer Depression litten, sehr gut die kamen quasi in die Klinik dann mit dem, ja, ist besser, sie gehen in die Klinik. Und die wurden betreut über 3 Tage von 3 Personen. Und diese 3 Personen waren, ich weiß es nicht mehr genau, ich sage jetzt, ein Schreiner, ein Elektriker und ein Koch. Also null mit Medizin und so. Und die waren einfach da. Ihr Job, die wurden gut überwacht in der Studie, aber die waren einfach da und sagen, es geht dir nicht gut, ich bin da. Einfach da. 8 Stunden, dann kommt der Nächste. Immer im Wechsel. Und man hat dann festgestellt, dass diese betroffenen Personen nach etwa 2,5, 3 Tagen eine unglaubliche Art von Resilienz, also von, das bringt mir ja nichts. Ich habe doch das und das Problem, dass sie quasi wie in eine Aktivität gekommen sind. Und das sind teilweise Aspekte, nicht, dass jemand sagt, ich muss jetzt da psychotherapeutisch vorgehen als einer in der Runde oder einer aus dem Beziehungs, sondern ich bin einfach mal da. Ich kann dir dein Problem nicht lösen, ich bin jetzt mal da, um zu schauen, ob da irgendwas mit wieder nach vorne kommt. Das ist die eine Seite. Und die andere ist im Moment natürlich auch das, was ich immer wieder, also was im Moment passiert oder jetzt die letzten 2, 3 Jahre jetzt so passiert ist, dass man sagt, auf einmal sich die Frage stellt, was ist denn eine Depression am Kind zum Beispiel, warum ist das so? Man beginnt Parameter zu ändern, dass es sich wieder nivelliert. Also man kann ja sagen, wenn man die alten Parameter lässt, dann haben die Depressionen massiv zugenommen, die Angststörungen haben massiv zugenommen, das ist so. Wenn man sagt, ja, die Umstände sind anders und Umstände halber, werden wir jetzt dies und jenes regulieren, dann ist es wieder normal so. Und das finde ich etwas erschütternd gegenüber den Menschen, die ja so leiden. Ich glaube, wenn ein Mensch einmal in einer Depression war, da will er nicht mehr hin, ganz bestimmt nicht. Das heißt, wenn man schon Anzeichen sieht, darf man durchaus, ob man jetzt die Tante ist oder der, ich weiß nicht, das vielleicht kurz mal ansprechen, das und das ist mir aufgefallen, geht's dir gut? Kann ich mal da sein? Nicht mal kann ich dir das Problem lösen, kann ich einfach mal da sein? Das scheint mir elementar, nebst dem, dass man durchaus der Biologie helfen muss und das nötige Futter zum Beispiel, oder natürlich dann natürliche Arznei und Heilmittel mit einsetzen kann. Ich denke, da ist die Studienlage auch relativ gut. Und da gibt's da, ich denke jetzt an Johannes, also an verschiedene Heilpflanzen, wo man sagt, die könnten mit bei einer leichten Depression, leicht bis mittelschweren Depression, könnten die doch mit schon mal eine Rolle spielen, im Sinne, ich wende es mal über eine Zeit an und schau, wie das ist. Nebst dem, dass die mediterrane Ernährung mit eine sehr große Rolle spielt. Oder dann vielleicht auch das, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt, komme aus der Schweiz, ja, und jetzt bin ich zwischen den Bergen, mediterran habe ich gerne in Urlaub, wenn die Sonne scheint und so, dann passt sie zu mir, sage ich jetzt mal ganz. Und da muss man vielleicht auch schauen, wie haben es die, was war denn quasi die Nahrung, die Ernährung von, wie hat meine Großmutter das gemacht? Das ist manchmal auch ganz, ganz interessant, was die wie gemacht haben, ohne jetzt zu wissen, ob es da jetzt das Prüfungen oder Forschung dazu gab. Ist manchmal sehr, sehr interessant, was für alte Hausmittel es damals schon dazu gab.
Für die Ernährung gibt es einen ganz einfachen Tipp. Ist nichts, wo ein Etikett draufklebt. Ja. Denn dann ist es weiterverarbeitet und nicht mehr ursprünglich.
Ja. Guter Punkt, ja. Ja. Naja, aber ich glaube, man muss schon auch bei der, ich breche jetzt mal eine Lanze für meine Disziplin, die klinische Psychologie, und ich glaube, wir müssen schon auch sehen, es gibt einfach Situationen, wo komplexe Traumatisierungen, schwierige Situationen, die Menschen über lange Zeit einfach haben, ob das jetzt aus der Kindheit oder aus der Jugend oder auch im Erwachsenenalter passiert, wo die eben die Systeme überfordern, die wir alle haben, um mit Problemen umzugehen. Und dann bricht es halt zusammen und dann hilft manchmal einfach wirklich nur eine gute Psychotherapie, muss man auch mal sehen, ne? Und es ist nicht ganz trivial, das zu unterscheiden, glaube ich. Und deswegen würd ich jetzt, wenn ich bin ja jetzt kein praktizierender Therapeut, aber wenn ich einer wäre, dann würde ich, glaube ich, zuerst mal genau diese basalen Sachen abdecken, ja, die man relativ einfach machen kann und schauen, wo führt das hin. Und wenn das nicht weiterhilft, dann eben mit einer tieferen Diagnostik einsteigen und schauen, was man unter Umständen an Traumafolgestörungen oder unter Umständen auch an Traumaarbeit oder vielleicht einfach nur psychotherapeutische Arbeit leisten muss. Und das ist natürlich nicht ganz trivial, weil meistens sind die Leute zu spezialisiert, um alles zu können. Ja? Also ich denke mal, du wärst sehr gut geeignet, um so eine basale Diagnostik zu machen, aber ich würde dir niemanden schicken wollen, der psychotherapeutisch arbeiten soll.
Nein, aber der Psychotherapeut muss wissen, was der Körper braucht.
Absolut, ja.
Und dann kann er, wenn er diese Bedürfnisse befriedigt hat und sieht, die Symptome sind immer noch da, dann muss er sagen, okay, jetzt habe ich das und das und das. Mhm. Wenn das andere vorher nicht erfolgt, dann baut er ein Gebäude auf einem morschen Keller auf. Und das ist nicht gut, ja. Das ist nicht gut. Deswegen, wir haben jetzt auch, mache ich jetzt Werbeeinblick, wir haben eine Ausbildung gemacht, wo wir genau diesen Bogen spannen, wo wir alle diese Dinge mit, da ist nichts Tiefes drin, aber die Synopsis sagen, das ist das, was wir artgerecht bräuchten als Milieu. Und darüber muss dir klar sein. Und wenn diese Voraussetzungen einigermaßen gegeben sind und dann ist immer noch was übrig, dann kannst du reingehen. Weil das ist eben wirklich simpel. Ja? Bum, 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 sind 5, 6 Sachen. Wenn man die mal angeschoben hat und der setzt das um, dann hat das System mehr Ressourcen. Und dann kann es vielleicht damit klarkommen. Und wenn es nicht klarkommt, dann muss ich spezielle Dinge draufsetzen. Ja.
Das waren schon sehr viele Ansätze jetzt gekommen, was ich jetzt aber noch nicht so gehört habe, und das möchte ich gerne noch kurz ansprechen, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Ich bin auch der Meinung, wir sind ja eigentlich natürliche Wesen. Früher waren wir auch viel in der Natur draußen unterwegs. Wenn ich heute so einen durchschnittlichen Alltag anschaue, ist man viel im Gebäude unterwegs, viel mit künstlichem Licht, nicht nur hier im Studio jetzt bei uns. Inwiefern hat auch das Sonnenlicht mit meiner Psyche zu tun oder auch Depression? Könnte auch eine natürliche Lichttherapie auch ein Ansatz sein oder auch Bewegung, raus in die Natur gehen, sich wieder mal, ja, wie entstressen, wieder zurück zur Natur zu kommen? Was ist da?
Also das ist ein sehr komplexes Thema, was aber auch intensiv beforscht worden ist. Die Japaner haben eine Gruppe vor eine Mauer gesetzt, Betonmauer, und eine andere Gruppe in den Wald gucken lassen. Diejenigen, die in die Betonmauer geguckt haben, hatten Stress, und die in den grünen Wald geguckt haben, da ging der Cortisolspiegel deutlich runter. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass die Sonne die Voraussetzung fürs Leben auf der Erde ist. Sie macht uns nicht hier nicht nur die Temperatur, sondern das gesamte Strahlenspektrum brauchen wir. Das geht los mit UVB auf der extremen Seite, was unser Vitamin D macht. Dann das UVA macht Stickoxid, macht die Gefäße weiter, senkt also den Blutdruck. Dann kommt das sichtbare Licht, was uns den Tag-Nacht-Rhythmus schenkt. Und uns nachts schlafen lässt. Und wir wissen, dass nachts, wenn man tief schläft, plötzlich das Gehirn drainiert wird. Es gibt keine Lymphgefäße im Gehirn, aber bestimmte Gehirnzellen machen Kanäle, wo das Gewebewasser durchgefließt wird. Und dann wird der Abraum vom Vortag weggeräumt. Schläft man nicht richtig, bleibt man in der Kacke vom Vortag sitzen. Und das ist das, was die Pharmaindustrie mit Spritzen wegmachen will, mit Impfen wegmachen will. Es sind Stoffwechselprodukte, die der Körper rausräumt, wenn wir Sonnenlicht haben, tagsüber und nachts schlafen. Und jetzt geht's noch eine Etage weiter. Wir haben gerade vor 2-3 Jahren publiziert worden, die Infrarotstrahlung, die am anderen Ende von dem Spektrum ist, wärmt uns nicht nur, sondern sie geht durch die Haut, in die Zellen, in die Mitochondrien und löst doch die Bildung von Melatonin aus. Aber nicht im Schlafhormon, sondern das Melatonin in den Mitochondrien ist das stärkste Antioxidant, was der Körper hat, um die dort immer entstehenden freien Radikale von der Verbrennung her auszugleichen. Das heißt, gehen wir nicht ins Sonnenlicht, haben wir nicht nur kein Vitamin D, sondern wir haben auch keine freie Radikale-Kompensation mehr. Und wir werden krank und kränker. Das heißt, wir brauchen die Sonne. Sie ist eine Lebensquelle für uns. Genauso wie die Natur. Wir brauchen diese Faktoren, weil wir in diesem Kontext entstanden sind in Evolution. Nur wir haben jetzt eine neue Welt gemacht, in der wir leben. Die ist aber nicht für uns gemacht. Da fehlt's da, da fehlt's da, da fehlt's da. Egal ob im sozialen Bereich oder da oder da. Und das führt dazu, dass dieser tolle Organismus nicht mehr funktioniert. Er dekompensiert. Früher oder später. Der eine kriegt einen Infarkt, der andere Depression und so weiter und so fort. Wenn wir dem Körper das wiedergeben, was er braucht, sagt der innere Arzt, Leute, ich kriege das hin. Und dann kann er arbeiten. Wenn der aber seine Tasche leer hat und da nichts drin hat, kann auch der innere Arzt nicht arbeiten. Und so einfach wäre es, wenn man mal verstanden hat, was wir elementar brauchen.
Sprich, es ist auch schon vieles abgedeckt, wenn wir nur schon uns zurückerinnern, wie hat der Mensch auch früher gelebt. Und das so gut wie möglich auch wieder umzusetzen, jetzt nicht nur von der Umgebung über Licht, sondern auch über die Ernährung.
Ernährung haben wir eben schon erwähnt. Aber warum sitzen die Finnen im hohen Norden in ihren Saunen? Es ist nicht nur das Schwitzen, sondern es ist die Wärmestrahlung, die dort bekommen. Die Indianer sitzen im Schwitzloch. Sollen wir mal einen erzählen, dass es angenehm ist, in einem dreckigen Loch zu sitzen? Aber er hat Wärmestrahlung da, weil er braucht sie, um seine Mitochondrien zu wahren. Das heißt, es sind kulturelle Entwicklungen, die einen Grund hatten, die wussten nicht warum. Ja, Pfarrer Kneipp hat die Leute ins kalte Wasser getan. Hallo, was hat er gemacht? Der wusste nicht, was er tat. Er hat aber beobachtet, dass das einen gesunden Effekt hat. Heute wissen wir, kaltes Wasser löst Irisin im Körper auf. Und das ist ein Botenstoff, der zum Beispiel neue Gehirnzellen macht. Also die Forschung der letzten Jahre hat die alte Naturheilkunde in vielen Bereichen unterlegt. Wir wissen heute, warum es funktioniert. Und dann kann man es gezielt einsetzen. Ne?
Ja, es ist ja auch verrückt, oder? Wir haben die Natur vor der Nase und dann machen die Leute Studien zum Waldbaden. Als müssten wir das erst noch untersuchen. Ich meine, ich finde es spannend, dass das gemacht wird, weil es ja so eine offensichtlich einfache Geschichte ist. Ja. Ne? Aber die Tatsache, dass das passiert, ist ja irgendwie schon verrückt. Ja? Ja. Aber es ist in der Tat so. Ich meine, wir müssen uns, glaube ich, immer wieder rückbesinnen auf das, was sozusagen der Ursprung unserer Kultur auch gewesen ist.
Ja, woher kommen. Mhm. Ja. Was können wir denn sonst noch alles auf der psychischen Ebene tun, jetzt nur schon der Betroffene selbst oder das Umfeld an Tipps, wenn er sieht, hey, der ist depressiv, komm, lass uns vielleicht, sagen wir, geh mal jetzt, wenn du magst oder du das gerne machst, vielleicht etwas Kreatives machen, einfach auch mal Gedanken wieder anders zu strukturieren oder einfach mal wieder auch Ablenkung von Problemen. Wie weit ist das vielleicht auch mal eine Lösung, einfach wieder mal das Milieu im Kopf auch zu ändern, die ganzen Gedanken?
Ich glaube, es hängt sehr von der individuellen Situation ab. Ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie so ein Pauschalrezept verteilen kann. Aber Bewegung ist zum Beispiel ein sehr wichtiges Element.
Bewegung, ne? Ist kausal, ja.
Naja, sehr, sehr viele. Ja. Es gibt relativ viele Studien, die zeigen, dass Bewegung für alle möglichen Probleme, die wir haben, ob es jetzt Demenz ist oder auch Depression, hilfreich ist. Ne? Aber man muss halt die Leute in die Bewegung bringen. Und wenn jemand Schwierigkeiten damit hat, dann muss ich mir was ausdenken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da so ein Pauschalrezept gibt. Ich glaube, das muss wirklich sehr, sehr individuell untersucht und auch dann entsprechend mit therapeutischen Möglichkeiten unterlegt werden.
Also diese Idee ist die klassische Form dessen, was wir heute in der Mainstream-Medizin machen, am Symptom rumoperieren. Und noch einmal, wenn die These stimmt, dass die Gehirnzellen symptomatisch werden, wenn sie krank werden, dann muss man kausal die Gehirnzellen behandeln und nicht irgendwo am Geist rumschrauben. Der Geist kriegt seine Ressourcen wieder, wenn die Gehirnzellen gesund sind. Und was die Bewegung angeht, auch da, wir wissen inzwischen, die Muskulatur ist ein endokrines Organ. Sie schüttet Botenstoffe aus, A, wenn sie noch da ist, wenn wir noch welche haben, und B, wenn wir die Muskulatur benutzen. Benutze ich die nicht, werden diese Botenstoffe nicht ausgeschüttet. Unter anderem kriegen wir neue Gehirnzellen. Ja, weil der Körper weiß, wenn ich ohne Gehirnzellen in der Gegend rumlaufe, laufe ich für den nächsten Baum. Also muss ich neue Gehirnzellen machen, wenn ich mich bewege. Es passt alles zueinander. Nur wenn wir das missachten oder nicht berücksichtigen, dann wurschteln wir mit irgendwas rum, während wir kausal behandeln können. Ja, und wenn wir keine Bewegung mehr haben durch unsere Arbeit, dann muss man ins Fitnesscenter gehen. Es gibt doch auch da den Ansatz, wie kann ich etwas, was wir alle hatten, ergänzen in dieser modernen Welt, damit der Körper wieder das bekommt, was er braucht.
Ja, ja, manchmal hilft einfach auch Wandern und Spazieren.
Oder das, ne? Ja, ja, ja. Schnapp dir deine Olle und mach eine Runde um den Block und dann hast du schon wieder besser. Niemand muss Marathon laufen. Auch das ist ganz wichtig. Ja,
ja, aber die Kinder werden morgens mit dem SUV in die Schule gefahren. Am besten im dritten Stock vors Klassenzimmer.
Genau.
Weil die ja so behütet und beschützt werden müssen. Wir sind früher noch in die Schule gelaufen. Das heißt, wir haben dann... Nach 3 Stunden haben wir die Fenster aufgemacht, mussten ein Lied singen. Auch der Sauerstoffaufnahme, CO2-Abatmen, Entsäuerung, ja, so einfache Dinge, wo die alten Lehrer uns noch nachgesagt haben. Wenn ich heute frage, singt ihr noch ein Lied? Ja, Musikunterricht. Oder wenn überhaupt, ja. Aber das heißt, aber wir haben das regelmäßig gemacht. Wir hatten natürlich damals auch keine Klimaanlagen, ja. Umso besser, wir haben die Fenster geöffnet und dann musste ein Lied gesungen werden, ja. Oder wir hatten auch irgendwelche Bewegungen gemacht oder sonst was, so nach 2-3 Stunden sitzen. Aber wir sind dann wieder heimgelaufen.
Richtig.
Ja, und das fehlt halt den Kindern. Und diese Isolierung der letzten 3 Jahre kommt noch dazu. Und deswegen haben wir da sehr viele depressive Verstimmte, wo ich jetzt immer nur sehe. Die sind ja auch isoliert. Die Oma durfte nicht kommen. Die Kontakte wurden ja eingeschränkt. All diese Dinge, das muss man denen erstmal wieder beibringen. Und dann hocken sie vor ihrem Nintendo oder sonst was. Und dann muss man sich nicht wundern, dass sie dann irgendwelche funktionellen Störungen entwickeln.
Und es gibt noch einen Faktor, der ganz, ganz wesentlich ist, mir vor einiger Zeit aufgegangen. Diese Gesellschaft hat sich selbst in Ghettos versteckt. Ja, wir haben das Kindergartenghetto, wir haben das Schulghetto, wir haben das Arbeitsghetto, dann haben wir das Altenheimghetto. Überall wird sortiert. Wir sind aber groß geworden in der Evolution und waren immer zusammen. Von den Kleinsten bis zum Größten. Und wir wissen heute, dass die Eltern immer schon in der Maloche waren. Die Väter sind jagen gegangen, die Mütter sind sammeln gegangen, die waren nicht zu Hause. Die Erziehung der Kinder haben die Alten gemacht, die nämlich mit den Kleinen in den Höhlen gesessen haben. Und dann hat die Natur gesagt, oh, die Alten dürfen den Kleinen keinen Stuss erzählen. Also kriegen die Alten Gehirnzellen, wenn die Kleinen da sind. Wenn wir jetzt die Alten von den Kleinen trennen, dann bleiben die Kinder im Kindergarten blöd, weil ihnen keiner was erzählt. Und die Alten im Altenheim werden blöd, weil sie keine neuen Gehirnzellen kriegen. Hallo, super gemacht, ne? Und das neueste Ghetto, was wir haben, ist das Homeoffice. Da sitzen die Leute auch wieder alleine. Unfassbar, ja. Unfassbar.
Also die Hürden werden immer höher, glaube ich, ja, so wie es ausschaut. Absolut. Und deswegen, also einfach die Leute, die ich kenne, die sehr verstimmt sind, aber nicht jetzt so, dass man sagt, sie brauchen jetzt sofort klinische Therapie als Psychotherapie. Ich stelle immer wieder fest, wie du es auch schön gesagt hast, oder du auch schön gesagt hast, dass wenn man in die Bewegung geht, und Bewegung heißt nicht unbedingt Belastung, das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn ich niedergedrückt bin und sage, ja, der Jörg hat gesagt, ich soll mich bewegen, dann gehe ich trotzdem nicht, weil ich so verstimmt bin. Und deswegen mein Appell quasi ans Umfeld mit dem, ich glaube, etwas vom Gesündesten, was es gibt, da gibt es sogar auch Untersuchungen dazu, ist ein gutes Gespräch beim Spaziergang. Tatsächlich, egal, auch wenn ich 20 bin, kann ich spazieren in einem guten Gespräch. Ja. Dass man solche Einladungen vielleicht auch sich vornimmt und sagt, ja, das schenke ich gerne mal, einen Spaziergang, ich nehme dich mit. Es hilft manchmal auch schon sehr, wenn man sagt, ich koche gerade was, kannst du mir vielleicht behilflich sein mit, dann ist die Person da, die Beziehung, das ist auch eine Art von Gespräch, dass man einfach in diese Richtung geht, ich nehme dich mal mit auf die Reise, ich übernehme nicht dein Problem, aber ich nehme dich mit, soweit ich kann, und ich sag die ja auch, was mir auffällt. So, ich denke, Licht, Luft, Wärme, Kälte, Bewegung, die alten Säulen der Naturheilkunde sind ja das, was wir sagen, das sind die Reizreaktionsaktivitäten, die uns gesund halten, völlig richtig. Wenn die alle abgebaut werden, ich denke, wir kriegen leider die, also leider, ich habe auch ein Tablet, aber wir kriegen die Tablets leider nicht aus Kinderhänden im Moment, dass wir uns überlegen müssen, was können wir sonst alles tun. Und da darf natürlich, da dürfen die Grundstoffe des Körpers für die Biologie, die gut untersucht sind, die dürfen natürlich nicht fehlen, sonst gibt es dann eine Strampeleinslehre. Das darf nicht passieren, ja.
Die Kollegin Pedersen, die vor 15 Jahren diese Myokine, diese Botenstoffe nachgewiesen hat, hat dann ein paar Jahre später publiziert, 15 Krankheiten sind mit Bewegung zu therapieren. 15 Krankheiten. Weil der Körper braucht diese Botenstoffe an allen Ecken und Enden und er produziert sie eben selber im System, wenn das System entsprechend eingesetzt wird. Ja? So einfach könnte es sein. Aber so schwierig ist es geworden. Jeder hat einen sitzenden Arbeitsplatz heute, ne?
Ja, da müssen wir eben bewusst dagegenhalten und irgendwelche Elemente in den Tagesablauf einbauen, die uns sozusagen diese Bewegung wiedergeben oder auch am Wochenende halt dann irgendwas machen. Ja. Es gibt eine interessante Studie, die ist vor Jahren mal in Lancet publiziert worden, die zeigt, dass es eigentlich egal ist, ob man jetzt jeden Tag oder einmal in der Woche viel, ne? Kann man auch machen, aber man muss halt irgendwas einbauen in den Tagesablauf. Und es ist schon so, wir sind natürlich jetzt in einer unglaublichen Umbruchssituation, was unsere ganze Kultur angeht. Ja? Mit diesen vielen digitalen Elementen, mit der Roboterisierung unserer Umwelt. Und so, da müssen wir gucken, wie können wir unsere natürlichen Bedürfnisse aufrechterhalten und das mit den Anforderungen von dem Alltag, den wir brauchen, damit wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können, vereinbaren. Ne?
Wir bräuchten eine neue Kultur.
Ja, wir brauchen auch eine neue Kultur des Geistes. Ne?
Ja, weil klar.
Das ist, glaube ich, was man immer übersieht. Wir denken immer, wenn wir da die materiellen Grundlagen schaffen, ist alles in Ordnung. Aber es fehlt uns eben das, was ich jetzt mal Kultur des Geistes nennen würde, also eine regelmäßige Praxis von Innerlichkeit, sagen wir mal, mit unterschiedlichen Methoden. Aber das war ja immer Bestandteil von der Kultur früher.
Richtig, ja. Die ist auch futsch.
Die ist weg, ja, und die müssen wir uns neu schaffen. Ich meine, früher sind die Leute halt in die Kirche gegangen oder haben am Abend irgendwelche Gebete gebetet. Das ist jetzt weg und deswegen müssen wir uns sozusagen diese inneren Räume wieder neu erschaffen und vielleicht auch ganz neue Formen finden, wer weiß, ne?
Da würde ich gerne kurz einhaken bei den Abendgebeten. Klar, Jörg, du hast gesagt, bei der Psyche nicht groß rumschrauben. Schlussendlich sind es die Hirnzellen, die wirklich optimal versorgt sein sollen.
Als Basis und dann drauf andere Maßnahmen. Absolut.
Ja.
Absolut.
Ja. Wie wichtig sind aber so die letzten paar Gedanken? Weil ich merke selber zum Beispiel auch, wenn ich einen echt spannenden Film gesehen habe, aber das war ein riesiges Drama, meistens träume ich davon, das belastet mich in der Nacht. Wie wichtig sind die letzten paar Stunden vorm Schlafengehen, was in meinem Kopf noch vor sich geht, ob ich noch mich mit meinem Problem beschäftige oder ob ich eine schöne Geschichte lese oder vielleicht auch ein paar Witze durchlese, vielleicht hat es mich sogar noch zum Lachen gebracht. Sind das vielleicht auch schon so Sachen, die, klar, es ist nicht die Lösung, aber vielleicht doch schon ein kleines Hilfsmittel sein kann, dass es schon ein bisschen ringer sein könnte?
Also da gibt es zwei Aspekte für mich. Das eine ist, das, was wir hier jetzt haben, wer fernsieht abends aus der Glotze raus, kommen zwar auch Strahlen, aber es sind gerne Sonnenstrahlen, aber es ist die falsche Frequenz, die können wir nicht brauchen. Das dunkelrote Lagerfeuerlicht ist das, was uns zum Schlafen bringt. Dieses helle, grelle Licht am Tag pusht uns, aber abends können wir es nicht brauchen. Das andere ist, wenn man vor dem Schlafengehen so einen Murks sich anschaut, ja, oder in der Tagesschau sieht, wie sich irgendein tibetanischer Mönch mit Benzin übergießt und selbst verbrennt, damit gehe ich ins Bett. Und das löst wiederum schlechte Botenstoffe aus. Und diese Botenstoffe gehen in den Organismus. Wir wissen, das geht rauf, geht auch von unten hoch. Habe ich ein Leaky Gut, produziere ich da auch wieder Botenstoffe, die mein Gehirn kaputt machen. Das heißt, eine Schlafhygiene ist elementar. Wer das nicht berücksichtigt, der muss nicht wundern, dass er nicht anständig schlafen kann.
Ja? Ja, und es gibt ja die alte Tradition der Tagesrückschau, ne? am Abend. Das ist, finde ich, eine sehr sinnvolle Praxis, dass man sich einfach sozusagen zurückzieht, bevor man wirklich ins Bett geht und nochmal Tag
Revue passieren lässt und zum Beispiel sich reflektierend überlegt, was war hilfreich, was war weniger hilfreich, gibt's noch was, was ich am anderen Tag fertig machen muss. Und ich glaube, dass diese Medienüberflutung ja, echt ein absolut. Großes Problem ist, weil nicht nur wegen der blauen Lichtstrahlen, die uns wach halten, sondern auch wegen der vielen Inhalte, mit denen wir geflutet werden und die uns einfach überfordern. Ich glaube, ich würde jedem, der zu viel versucht, schlechte Stimmung mit Medien zu übertünchen, mal Medienfasten verordnen. Ja, 4 Wochen mal überhaupt nichts machen. Ja? Kein Fernsehen angucken, keine Filme angucken, vielleicht mal ein Buch lesen oder so. Oder sich vorlesen lassen, ist auch eine schöne Sache, um mal in eine eigene Wahrnehmung zu kommen dessen, was für ihn oder sie wichtig ist. Ne?
Also was das Medienfasten angeht, kann ich sagen, ich bin vor 4 Jahren nochmal umgezogen im Haus, brauchte keine Hilfe, hatte nur kleine Brocken, hab mir einen Flatscreen genommen vom Fernsehen, hab dann die Wand gehängt und den Stecker nicht mehr eingesteckt. Seit 4 Jahren aus. Ich lasse mich von denen nicht, ja. Danke. Wenn mich was interessiert, gehe ich mal in den Computer, gucke, was in der Tagesschau an Themen ist. Was interessant ist, klicke ich an, aber ich lasse nicht mehr überstülpen, was da alles rauskommt. Danke, brauche ich nicht, ja. Aber das muss jeder selbst entscheiden, ja.
Ich fand das aber jetzt auch einen sehr, sehr spannenden Punkt, was du noch gesagt hast, Harald, auch wieder mal auf sich wahrzunehmen. Wenn ich so einen normalen Alltag anschaue, man steht auf, man ist eigentlich schon im Stress, der Wecker hat geklingelt, unangenehmer Ton, ich habe jetzt, je nachdem, wie ich mir das geplant habe, 30 Minuten Zeit, alles vorzubereiten, zu Frühstück, Kaffee, ab ins Auto, los geht's. Zum nächsten Stress und eigentlich zieht sich das ja eigentlich so durch und kaum hat man mal Zeit für sich, lenkt man sich wiederum ab durch die ganzen Medien, die Handys, Probleme, dass man sich auch mal diese Räume schafft für sich selbst.
Naja klar, das ist das Zentrale, ja. Weil viel Depression ist einfach auch Entfremdung. Mhm. Entfremdung von sich, von seinen Wurzeln.
Absolut, es gibt auch diese. Also ich würde übrigens das Vorlesen nehmen, ja abends, das gefällt mir sehr. Sagen, nur die Vorstellung, sagen, da ist jemand und liest einem etwas vor, ein Roman, eine Geschichte und so weiter. Herrlich jetzt, vielleicht für meine Generation, das wäre ganz toll, ja, das würde ich sofort nehmen. Für die anderen haben wir zum Teil ganz einfache Dinge. Für mich ist immer das Schwierige, wenn ich sage, ja, ich weiß, wie wichtig Bewegung ist, wie wichtig Ernährung und so weiter, aber es geht quasi nicht mehr. Also es geht eine bestimmte Zeit, bis ich da bin, dass ich sage, ich kann nicht mehr und so weiter. Und manchmal, ich habe auch für Patienten extra mal so kleine 5 Finger, habt ihr vielleicht schon gehört, ich meine, ich habe das mal erzählt, die 5 Finger quasi der Gesunde, wenn ich sage, wenn ich kurz durch die Finger gehe an einem Tag, was war jetzt heute? Wenn ich jetzt zum Beispiel, das geht 2 Minuten, wenn ich zum Beispiel sage, okay, wie war mein Input zum Output? Das hört sich komisch an, das muss man nicht naturwissenschaftlich jetzt nach, sondern nur Input meine ich alles, was in mich reingeht. Essen, trinken, hören, zuhören, vielleicht auch sehen, geht ja auch rein und so weiter im Verhältnis zu dem Output, was geht alles raus? Schwitzen, auf die Toilette gehen, ausatmen, ja, Input ist einatmen, das und sprechen, ja. Wenn ich jetzt sage, gefühlt für mich, wie heute, wenn ich heute Abend das mache, dann denke ich vermutlich, ja, ich habe so viel outgeputtet, in Anführungszeichen, oder sagen, nee, war ausgeglichen, ich habe interessant zuhören können. Für mich stimmt Input, Output jetzt im Moment. Es gibt ganz viele Leute, wenn man das ganz simpel macht und sagen, nee, ich bin ja nur noch am Zuhören. Ich hab's hier und so weiter und so fort. Sagen, okay, was kannst du für deinen Output tun? Sagen, ich kann laufen gehen. Ich kann das, also das, was mir zum Ganzen fehlt, das ist dann relativ einfach eigentlich, um das zu bemerken. Und wenn das mehrere Tage so geht, dann kann ich es dem Gegenüber mal sagen, ich kann gar nicht mehr, ich muss was tun. Jetzt kann ich noch. Oder jetzt suche ich mir Hilfe. Jetzt brauche ich jemanden, der mich quasi coacht. Muss nicht therapeutisch sein. Und das sind sehr, sehr einfache Punkte eigentlich, die man dann so machen. Die Rhythmen des Körpers, stimmt die Atmung im Verhältnis zu der Pumpe, also zum Herzschlag, die Rhythmen der Verdauung, gibt's die? Ja. Die Rhythmen der Toilette, nicht jetzt auf die Minute, genau, und so weiter, Mens und so weiter. Wir sagen, ja, auf einmal ist es verschoben, ich war seit 3 Tagen nicht mehr auf der Toilette und das Herz schlägt wie verrückt, obwohl ich das Gefühl habe, ich bin gar nicht nervös und so. Dann stimmt was nicht und der Körper signalisiert es immer und da bin ich immer noch in der Lage, zu sagen, jetzt muss ich mal ja, jetzt muss ich mal den Professor Spitz anrufen und sagen, was ist mit mir los? Und dann sagt er vielleicht, geh mal da und da hin und lass das messen. Ja, da gibt's ganz viele solche Dinge. Auch der Schlaf selbst, oder wie war denn mein Schlaf? Das letzte Mal, das Einschlafen, das Durchschlafen und das Herausschlafen, in Anführungszeichen wieder, das kann ich für mich so ablegen, jetzt nicht nur auf der Watch, die das misst quasi, sondern sagen, wie war mein subjektiver Eindruck, wie geht's mir denn überhaupt? Habe ich das Gefühl, wie Dirk Spitz das gesagt hat, dass er sagt, ist mein Hirn wieder gereinigt? Habe ich genügend Schlafphasen gehabt, wo das wirklich schön in Anführungszeichen drainagiert wird? So könnte man das für sich selbst mal durchspielen und man hat dann sehr schnell quasi eine Information mit dem, jetzt muss ich in Kommunikation treten.
Ja, es ist wunderschön, wenn man sich auch selbst das mal durchgehen kann, vor allem Stichwort Watch. Ich hatte da auch lange diese Smartuhr, die mir gesagt hat, habe ich gut geschlafen, nicht gut geschlafen. Dann hat sie mir gesagt, ich habe gut geschlafen, aber ich habe mich nicht so gefühlt. Und ab dem Moment habe ich auch gemerkt, hey, ich bin kein Tamagotchi, falls ihr das noch kennt. Das muss mir nicht elektronisch gesagt werden, wie es mir geht. Ich merke das ja selber auch und ab dort ist das vielleicht auch der Punkt da, dass man mal sowas auch wieder Abstand nehmen darf. Um wirklich wieder auf sich selber und seine Stimmung, Gefühle.
Aber ich habe noch einen Vorschlag für dich, wenn du den Terror des Weckers entschärfen möchtest, dann nimm den Weckerton weg, ich werde morgens von einer Harfe geweckt. Liebliches Harfenspiel höre ich mir 2-3 Minuten an und dann sage ich, okay, jetzt raus aus der Kiste.
Man kann sich einfach auch selber aufwecken lassen.
So. Und das andere ist, wenn man diese Bestandsaufnahme macht, dann sollte man nicht zu kritisch mit sich sein, sondern gucken, was habe ich gut gemacht und sich auf die Schulter klopfen. Ja, positive Motivation kann man sich selber geben. Dann wird man nicht abhängig von irgendwelchen Klakören, die sagen, hast du gut gemacht. Ja? Wenn man sich selber lernt, zu loben. Nicht über den grünen Klee, aber zu sagen, das hast du gut gemacht. Das ist nicht so gut, aber das hast du gut gemacht. Und mit dieser Bestandsaufnahme dann zufrieden einschläft, hat man eine Basis, gut in den Schlaf zu kommen und nörgelt nicht an sich selber rum. Ja?
Das ist doch ein gutes Wort zum Sonntag, oder?
Ja.
Lieber Peter, darf ich dich vielleicht noch bitten? Es gibt ja viele, die schon merken, ja, sie haben Depression, sie haben eine sehr starke Depression, aber sie sind vielleicht noch der Meinung, wenn ich jetzt professionelle Hilfe hole, bin ich doch der psychisch Kranke im Umfeld.
Ja, genau, da haben wir natürlich der Patient, der sagt, gibt's was für den Alltag, der mich unterstützt. Ja, das sind so die adaptogene phytotherapeutische Maßnahmen wie Passionsblume, Ashwagandha, die Schlafbeere, die keine Abhängigkeit erzeugen und durhaus mal über einen Zeitraum von 3-4 Wochen angewandt werden kann, um einfach zu schauen, wenn ich überdreht bin, holt mich dieses Pflanzen oder die Pflanzeninhaltsstoffe runter, bin ich irgendwo eher im tiefen, ausgelutschten Zustand, depressiver Zustand, hebt's mich an. Also das ist das Besondere. Die Heilpflanzen kennen wir seit ein paar Tausenden von Jahren. Heute kommen wir dahinter, dass es diese ausgleichende Wirkung hat. Selbst Baldrian hat ja eine Studie ergeben, dass Kinder, die regelmäßig Baldrian nehmen, in der Schule nach einem Jahr fast eine Note besser sind, weil sie sich fokussieren können auf das, was an der Tafel steht, was der Lehrer sagt. Das heißt, der Baldrian macht uns nicht müde, wie so viele denken, sondern bringt unseren Blick wieder auf das Wesentliche. Macht auch nicht abhängig. Das heißt also, das sind so drei Heilpflanzen, die jeder mal probieren kann mit gutem Effekt. Und wenn sich darunter eine positive Entwicklung ist, dann kann man die auch über 4, 6, 8 Wochen länger machen, keine Frage. Und dann wieder eine Pause, so 2 Wochen nachwirken lassen. Und dann sieht man ja, wie man sich selber fühlt.
Super. Ich danke euch ganz herzlich für diese spannende Runde. Ich weiß, man könnte hier noch ein paar Stunden weitersprechen, weil es ein Riesenthema ist. Aber ich bin echt dankbar, haben wir jetzt überall mal ein paar Punkte aufgezählt, so damit Sie hier draußen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer oder auch Therapeuten, Ärzte oder auch Familie, Umfeld eines Betroffenen wirklich auch etwas an die Hand mitbekommen. Und wenn wirklich professionelle Hilfe nötig ist, bitte schämt euch nicht dafür. Ich finde es einen mutigen Schritt zu sagen, ich hab's erkannt, ich bin so schlau, das zu erkennen und ich gönne mir diese Hilfe, weil ich es mir wert bin. In diesem Sinne alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.